Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
Mit Judith Ebert.
Hallo. Berlin braucht einen Ort für schwule Geschichte. Das war die Idee von drei Studenten in den 80er Jahren. So ging's los mit dem Schwulen Museum in Berlin. Inzwischen ist das Schwule Museum eine Berliner, aber auch eine internationale Institution. Schon längst nicht mehr nur schwul, sondern schwul mit Stern. Sprich, die Geschichte der ganzen LGBTI-Community, also von Schwulen, Lesben und der Transgender-Szene, findet statt. Um diese sehr wechselvolle Geschichte der Szene geht es diese Stunde natürlich noch. Aber vorher um die aktuelle Ausstellung im Schwulen Museum. Sie heißt House of Joy und ist von dem Berliner Künstler Kai Teichert. Er wird euch in der kommenden Stunde persönlich durch seine Ausstellung führen und entführen in die tiefsten Tiefen seiner versauten Fantasie. Hereinspaziert, hereinspaziert, gleich geht's los.
Deutschlandfunk Nova.
Eine Stunde Liebe to go. Ich habe unser kleines Studio in Berlin-Schöneberg verlassen und mich für eine Stunde Liebe auf den Weg gemacht. In die Lützowstraße in Berlin-Tiergarten. Zum Schwulmuseum oder auch ins House of Joy. So heißt die aktuelle Ausstellung des freischaffenden Berliner Künstlers Kai Teichert. Er und sein Kurator Wolfgang Theiß haben mir eine exklusive Führung durch die Ausstellung gegeben. Ihr werdet House of Joy gleich durch die Augen des Künstlers sehen. Und ich kann euch sagen, der Mann hat nichts als Sex im Kopf. Schönen, lustvoll versauten Sex in den herrlichsten Farben und Landschaften. Sagt aber bitte erstmal Hallo zu einer älteren Arbeit von Kai Teichert. Er hat als Bildhauer nämlich jede Menge Büsten von Promis gemacht. Unter anderem auch von Bundeskanzlerin Angela Merkel. Und für das Schwule Museum hat er den Kopf von Charlotte von Mahlsdorf nachgebildet. Der Schwulen-Ikone der DDR. Wir stehen also so vor Lottchen, wie sie von Wolfgang Theiß und Kai Teichert liebevoll genannt wird. Und schon wachsen den Erinnerungen Flügel.
Ich habe Charlotte seinerzeit auf der Weihendammer Brücke in Mitte gesehen, wie sie daherflanierte mit ihrem Regenmantel. Das Haar wehte so im Wind. Und ich dachte, wow. Weil dieses zwischen Mann und Frau, dieses Changieren, das hat mich damals schon fasziniert. Ich habe mich dann aber nicht getraut, sie anzusprechen. Nun habe ihr dann einen Brief geschickt mit einer ganz, ganz vorsichtigen Anfrage. Und dann rief sie nächsten Tag gleich an und fand es toll.
Sollen wir uns mal die Bilder angucken? Weil ich bin ein bisschen neugierig.
Wir plappern ihn jetzt.
So, oh, da sind wir. Wunderschön. Sollen wir direkt mit House of Joy anfangen?
Diese Arbeit, die ist entstanden nach einem Marokko-Aufenthalt im Hause von Charles Leslie. Charles Leslie ist der Begründer des Museum of Gay and Lesbian Art in New York. Die Geschichte der schwulen Gemeinde in Marokko. Da gibt es sehr viele Prominente, die sich da jetzt schon vor einiger Zeit Häuser gebaut haben in Marrakesch. Also Bohlen von Halbach und dann Yves Saint Laurent und viele mehr, um eben letztlich so einen Traum zu leben von, also das ist so dieses Orientale, diese Freizügigkeit, die natürlich mit so einer eigentlich begottenen Lebenswirklichkeit auch zusammengeht, weil es ist ja im Islam eigentlich verboten, aber es wird sehr viel toleriert. Also es gibt so einen Spruch, in Marrakesch ist alles verboten und alles erlaubt. Und diese Freizügigkeit, die hat Charles Leslie da auch mit seinem langjährigen Partner, Fritz Lohmann, der schon gestorben ist, aber auch Namensgeber ist für das Museum in New York, die haben da auch ein sehr schönes Riad. Es gibt da so kleine Fotos hier
neben dieser großen Arbeit, die zeigt so ein bisschen die tatsächliche Situation,
wie dieses kleine Riad da ist. Und das war quasi für mich die Inspiration.
Die Vorlage, die Inspiration, ne?
Genau. Was man natürlich da nicht sieht, es ist ja Islam. Es gibt keine figürliche Darstellung. Es gibt keine Erzählkraft dessen, was da eigentlich alles passiert und was es für Geschichten gibt. Und ich habe jetzt versucht, sozusagen diese Atmosphäre, diese erotische Atmosphäre, die da auch ist, sozusagen visuell umzusetzen und einzuarbeiten in diese Ansicht dieses Innenhofes.
Darf ich es mal als Laie sagen?
Ja.
Als Laie, wenn ich weit weggehe, sehe ich einfach nur Bäume und einen orientalischen Innenhof, rosane Farben, also sehr marokkanisch von den Farben, finde ich, also warm alles. Und wenn man nah dran geht, sieht man die Einzelteile. Da sieht man Männer, die Sex haben. Die ganzen Sexstellungen, die kann man ja gar nicht in Worte fassen, die es hier so gibt.
Das sind also Schwanzlutscher.
Ja, stimmt, so kann man es natürlich auch auf den Punkt bringen.
Wenn Sie genau hingucken, die
Schwänze im Mund.
Die haben alle den Schwanz im Mund. Das Gegenteil ist der Gegenüber, da geht es dann ums Ficken. Und hier geht es wirklich um das Schwanzlutschen. Und Marokko, also der Islam im 19. Jahrhundert war ja so ein Sehnsuchtsort, weil Sexualität in der Hauptphase der männlichen Potenz gar nicht stattfindet, weil Frauen weggeschlossen sind und die Beziehung der Geschlechter eigentlich getrennt sind und die jungen Männer eigentlich erst Sex haben können, wenn sie verheiratet sind. Da waren sie davor immer sehr bereit, bestimmte Sexualarten über sich ergehen zu lassen, bestimmte. Also Marokkaner, die sich ficken lassen, sind eher die Ausnahme, denn das wäre ja, das widerspricht ja dem Männlichkeitsbild. Mhm. Aber alles, was bei drei nicht auf den Bäumen war, konnte damals in den Genuss kommen. Und so sind die ganze High Society, die schwule High Society, immer nach Marokko gepilgert. Und da gibt es eine ganz lange Tradition. Und da Charles Wesley auch ein Museumsgründer ist, haben wir gesagt, ja, das müssen wir doch mal darstellen. Und dann kam Kai ins Spiel und er hatte da eigentlich schon das Gemälde fertig. Und so haben wir uns dann entschlossen, das hier zu zeigen.
Na Gott sei Dank ist Kai Teichert mit seiner wunderbaren Ausstellung House of Joy im Schwulenmuseum in Berlin gelandet. Das raumfüllende Bild, was der Ausstellung den Namen gegeben hat, ich sag mal 2,70 Meter mal 4,80 Meter, haben wir uns also schon angesehen. Gleich gibt's aber noch mehr. Ihr seht durch Kai Teicherts Augen seine verfickten Collagen. Oha!
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
Schummriges Licht. Ladies in Spitzenunterwäsche räkeln sich auf Sofas auf dunkelrotem Pannesamt. Knallrote Lippen, auftopierte Haare und traurige, müde Augen. Das ist so der Klassiker, das Klischee vom Freudenhaus. Viel Haus für jede Menge Freier und wenig Freude für die Frauen. Der Berliner Künstler Kai Teichert zeichnet ganz andere Bilder vom Freudenhaus. Sein House of Joy ist zum Beispiel ein wunderschöner Hinterhof eines Hauses in Marrakesch. Der Hund des Hausherrn heißt Joy und regelt sich in besagtem Hinterhof in der Sonne. Deswegen der Titel des Bildes House of Joy. Sehr simpel und sehr lustvoll. Bilder, die alle einen zweiten Blick nötig machen, will man den geballten männlichen Sex von Fellatii bis zu jeder erdenklichen GV-Stellung sehen. Deswegen bin ich für eine Stunde Liebe da gewesen, habe eine Exklusivführung mit Kai Teichert und seinem Kurator Wolfgang Theis genossen. Und nachdem wir uns das Bild, was der Ausstellung den Namen gegeben hat, angeguckt haben, sind wir vor einem anderen, sehr interessanten Bild gelandet.
Verfickte Blütenpracht am anderen Ufer.
Genau. Wir stehen vor einem Baum, der mit sich selbst vögelt und hat in seinen Blütenblättern lauter Männer, die auch vögeln.
Wenn Sie mal genau hinschauen, ist ja alles Figur. Es ist ja im Grunde, jede einzelne Linie ist eine Konturlinie einer Figur. Ich arbeite so schon länger, es gibt mehrere Arbeiten in dieser Form. Es gibt noch ein zweites ähnliches Bild, das ist in Los Angeles geblieben in der Ausstellung. Diese Arbeit ist tatsächlich jetzt neu fürs Schwule Museum noch dazu entstanden, sozusagen als Balance zu dieser großen Arbeit. Und da habe ich auch ganz bewusst, also hier das Ficken in den Vordergrund gestellt, weil hier ja sozusagen mehr die Fellatio thematisiert ist.
Jetzt wollte ich Sie als Kurator ein bisschen was fragen. Sie haben ja die Ausstellung quasi mit ihm zusammen gemacht. Was muss ich mir denn da vorstellen? Das sind jetzt seine Werke, aber Sie bestimmen, was hier hängt, oder machen Sie das zusammen?
Nee, das ist immer eine Zusammenarbeit. Also man hat eine Vorstellung. Ich habe ihn gefragt, ob er das hier bei uns zeigen will und was man dazu zeigen kann. So sind wir dann darauf gekommen, auf die Collagen, die er mir gezeigt hat, die ja aus intimen Körperteilen bestehen und so aus der Ferne, so wie wunderbare Stillleben oder Collagen von Hannah Höch so ein bisschen erinnern, so sehr schön. Und wenn man dann wie bei Teichert immer genauer hingeht und sich ins Detail verliebt oder verguckt, dann merkt man plötzlich, aha, man steht vor Nippel, Arschlöcher, Vorhautrosen, arrangiert wie klassische Stillleben. Wir stehen hier vor einem Triptych und das ist ganz neu.
Das ist die neueste Arbeit überhaupt in der Ausstellung.
Und da ist nicht nur eine Person drauf, sondern es sind zwei Personen drauf.
Das ist
eine Frau und ein Mann.
Und stimmt, und von Weitem ist es ein Blumenstrauß, ein wunderschöner.
Und ne? Wie gesagt, wenn man dann genauer hinguckt, ja, dann sieht man dann die verschiedenen Details. Also sehr, sehr eindrücklich ist natürlich sowas hier, wo einfach ein Penis mit Hodensack mit kleinen Anleihen zu einem Hahn wird. Und hier ist halt das Füllhorn, was dann so die Geschlechtergeschichten, was ist das?
Das hat er mir hingehalten, es war sein Schal. Ich nehme immer alle Details, also ich fotografiere, was die Leute mir wirklich geben, gehe auch ganz nah, das sind alles nur Detailaufnahmen, ganz nah und nehme dann diese Fotos, die ich auch nicht aus der Hand gebe, sondern wirklich selber entwickle und nehme dann diese Details und schneide die aus. Und er hat mir dieses Tuch, das, also er ist...
Einstecktuch?
Nee, es war kein Einstecktuch, es war im Grunde hatte er das als Halstuch um und er hat mir das so hingehalten. Und deswegen habe ich das jetzt hier integriert, weil er, so soll es auch sein. Jede Collage sind alles Details einer bestimmten Person. Hier, das ist klar, das war dann, also ich habe dann auch hier seinen Ring verwendet und also alles, was sie mir anbieten. Meistens nehme ich als Fundament die Klamotten und dann entwickelt sich daraus sozusagen dieses Bouquet aus nackten Details.
Also es ist wirklich toll, also das ist wirklich, wenn man muss es sich wirklich eigentlich anschauen. Ich mache ja auch Fotos fürs Netz, also alles wird gesehen werden, keine Frage.
Das Aber Verrückte ist, dass man es eigentlich nur im Original sieht. Ich habe so Fotos, selbst wenn man es auf dem Computer sieht, man kommt nicht in diese, man sieht dann nicht, dass das hier Haut ist, beispielsweise, dass es rasierte Haut ist. Oder dann hier diese ganzen kleinen Details, dass das hier wieder eine Brustwarze ist oder hier eine andere Brustwarze. Dann hier sieht man auch nochmal einen Anus und die Scheide und dann hier, das ist sein Hoden. Mhm. Also so kommt es dann irgendwie, wo das dann so reinbeißt. Also auch hier wieder der Detailwitz sozusagen. Ich glaube, das war auch der Grund, weswegen wir das dann zusammengebracht haben. Ja? Weil es im Grunde die gleiche Sichtweise ist.
Sie haben im Grunde die Collagen gesehen und also ich versuche nur, meine zeitliche Reihenfolge zu
machen. Wir haben darüber gesprochen, mit was man das ergänzen kann. Und dann kamen wir auf die Collagen und die funktionieren ja ähnlich wie seine großen Bilder, dass man bei genauem Hinsehen Details sieht, die man so von Weitem eigentlich gar nicht vermutet. Also, dass die Überraschung kommt, wenn man sich das Bild genau anguckt.
Man braucht sonst ganz schön viel Zeit, um die einzelnen Details zu sehen.
Ja, man kann auch flüchtig sagen, ach, hübsches Stillleben und hat dann halt die Hälfte verpasst.
Lustige Reaktion dann so der Besucher in so einer Ausstellung, wo die mich nicht kann. Es war so eine Gruppenausstellung daneben gestellt, so ein bisschen geguckt. Der Blick fliegt dann erst so drüber und dann bleibt er plötzlich hängen. Irgendwie. Und dann sind die Reaktionen tatsächlich sehr unterschiedlich. Also Jüngere sind dann oft sehr begeistert und kleben dann davor und gucken und suchen. Mhm. Und es gibt auch andere, die sich dann doch leicht errötend abwenden und das so genau gar nicht sehen wollen.
Dann kennen die sie aber wirklich nicht.
Es war so eine Gruppenausstellung und in so einer arrivierten Galerie in Hamburg gab es auch durchaus negative Reaktionen. Ja.
Was ist Ihr Lieblingsbild, wenn man das so sagen kann?
Ich finde ja diesen wunderbaren Fruchtkorb da sehr schön.
Sollen wir mal näher rangehen an den Fruchtkorb? Also es ist ein Fruchtkorb mit Apfelsinen.
Naja gut, wenn man so jetzt nahe dran ist, hat sich das mit den Apfelsinen erledigt.
Also von Weitem sah es aus wie eine Apfelsine,
eine
Birne, glaube ich.
Und Litschi, oder? Pflaumen und...
Ist das Litschi hier vorne?
Ja, man sieht es nicht so genau. Wenn man jetzt genau davor steht, dann sieht man natürlich schon, um was es geht und ist etwas irritiert. Aber ich finde halt diesen Überraschungseffekt, das finde ich bei ihm so schön, dass es auf den ersten Blick wie ein klassisches Stillleben wirkt und auf dem zweiten Blick dann sich enttarnt als Kunst, die einem sehr nahe kommt.
Mhm. Herr Teichert, was haben Sie denn da wieder alles eingebaut? Können Sie da überhaupt noch zusammenbringen? Das sind jetzt ja mehrere Peniskuppen, wem die alle gehören?
Das ist alles meine. Also dieser unterschiedliche Farbton kommt daher,
wenn man
das Blut so ein bisschen abdrückt, dann wird es natürlich ein bisschen blau. Und dadurch kriegt man dann diese schöne Bläue hin.
Das wäre ein hübsches Experiment, die da gemacht haben.
Ja, aber von fern sieht es doch wirklich aus wie...
Pflaumen auf einem Holzstamm.
Ja, genau, ja. So soll es auch sein. Okay. Und dann da oben die Rosen sind natürlich, also das sind die Vorhautrosen. Mhm. Das ist auch das Gleiche, es ist ganz einfach, nimmt man einfach die Vorhaut, schrumpelt die zusammen. Also wenn man die nach vorne schiebt, dann entsteht halt so ein Gekröse, was so ein bisschen an eine Rose oder an so Blütenblätter erinnert.
Kann man nachmachen, muss man aber nicht. Der Künstler Kai Teichert lebt halt frei nach dem Motto, alles für die Kunst. Seine aktuelle Ausstellung House of Joy, in der unter anderem besagte Stillleben mit Eichelpflaumen und Vorhautrosen zu sehen sind, könnt ihr im Schulenmuseum noch bis Ende November bestaunen.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
Das Schwule Museum Berlin ist nicht gleich schwule Kunst. Das schwule Museum teilt sich in zwei Bereiche, in Dauerausstellungen. Da ist dann tatsächlich klassisch schwule Kunst zu sehen, zum Beispiel Gemälde von schwulen Künstlern oder von schwulen Auftraggebern. Oder auch Fotos, Tonbandaufnahmen, einfach Gegenstände, die Zeugnis ablegen von queerem Leben hier bei uns in Deutschland über die Jahrzehnte. Bereich 1. Bereich 2 sind ständig wechselnde zeitgenössische Ausstellungen. Momentan zu sehen Kai Teichert und sein House of Joy. Eine sensationelle Ausstellung, Mädchenbilder auf den ersten Blick, wunderschöne marokkanische Landschaften und Gebäude in Pastelltönen und auch klassisch anmutende Stillleben. Auf den zweiten Blick erkennt der errötende Betrachter tabulosen männlichen Sex in allen Variationen. Das ist eine Ausstellung, die macht einfach nur Spaß. Und, laut Kai Teichert, ist es eine Ausstellung, die auf gar keinen Fall in die Schublade schwule Kunst passt. Aber Kunst in eine Schublade zu pressen, ist eh nicht sein Ding.
Diesen Begriff schwule Kunst finde ich grässlich. Den finde ich genauso schlimm wie Frauenkunst. Der Kunstbegriff steht eigentlich über diesen komischen Kategorien, die da so gefunden werden. Es sind Bilder.
Wir Deutschen leben ja Schubladen.
Das hört sich so an wie nach dem Krieg. Da gab es die Kunst von Künstlern mit dem Mund oder mit dem Fuße gemalt. Kennen Sie das noch?
Nee. Das ist dann die Behindertenkunst. Ja. Also da ist immer, also in diesen Kategorien ist immer so eine leichte Diskriminierung drin. Da gibt es sehr viele Ressentiments. Also ich habe das auch gemerkt, dass einige Leute zu einer Ausstellung hier nicht kommen aus meinem Verteiler. Es gibt da schon so Berührungsängste immer noch.
Na, das Ding ist, für mich ist es schwule Kunst völlig unbesetzt für unsere Sendung, weil wir mit diesen Begriffen halt einfach ganz normal hantieren. Und
es gibt halt Kunst, die schwebt über allem, die ist frei. Und wenn man sagt schwule Kunst, dann ist sie schon sehr thematisch bezogen. Und es ist meistens schlechte Kunst. Und wir als Museum wollen nicht unbedingt schwule Kunst zeigen, sondern wir wollen Kunst zeigen. Und die soll natürlich auch das Schwule transportieren. Aber das ist nicht unbedingt schwule Kunst. Also wir haben natürlich den ganzen Keller voll schwuler Kunst. Das ist natürlich so aus der Bewegung heraus geschaffen. Das ist Gebrauchskunst oder Kunstgewerbe, was eine Botschaft hat, wo immer die Botschaft im Vordergrund steht.
Und wir können es doch einigen, das hier ist einfach zeitgenössische Kunst.
Ja, natürlich. Zeitgenössisch stimmt immer, weil wir stehen jetzt hier und reden und leben. Also sind wir Zeitgenossen, stehen zusammen. So gerne. Also weil der Kunstbegriff an sich ist, glaube ich, so angelegt oder sollte so gesehen werden, dass er wirklich darüber schwebt und quasi die Freiheit des Geistes auch sozusagen impliziert. Und dass es eben möglich ist, auch Grenzen zu überschreiten, zu transzendieren. Und dann eben auch, dafür gehört für mich der schwule Bereich genauso dazu wie, ich meine, das ist ja große Debatte jetzt in Venedig oder Documenta, diese Erweiterung des Kunstbegriffs in alle möglichen Bevölkerungsbereiche. Also ich meine, als weißer Mann ist man ja heute sozusagen schon fast political incorrect. Es gibt so viele verschiedene Bevölkerungsbereiche, also auf der ganzen Welt. Also viele auch unterschiedliche Kulturen. Da muss man also diese Abgrenzung, die dann irgendwie so in Ethnokultur zu drücken, das geht nicht mehr.
Ging aber nie eigentlich. Man macht es nur gerne.
Wurde aber gemacht.
Ja, ich
sage
ja, man macht es nur gerne.
Es wurde lange gemacht, aber heutzutage jetzt gerade auch in der Globalisierung, wo sozusagen die Daten einfach so schnell um die Welt rauschen, kann man das einfach nicht mehr so abgrenzen. Also diese ganze koloniale Attitüde, die ja auch lange in der europäischen Kunst mit drin war. Ich meine, eigentlich dürfte man heute Gauguin nicht mehr zeigen. Was zeigt er denn? Ich meine, der zeigt eigentlich
die Sehnsucht nach dem paradiesischen Leben fernab der Zivilisation.
Aber Tahiti war eine Kolonie. Ich meine, im Grunde ist es heutzutage höchst fragwürdig.
Das kann man so nicht sehen. Also es gibt ja auch geschichtliche Entwicklungen. Und
ja,
das ist schon okay, aber wir bemühen uns halt, so verschiedene Aspekte der schwulen Kultur zu zeigen. Und da gehört Kunst dazu. Die muss aber nicht schwul sein. Also wir stellen auch Kunst aus, die was ganz anderes zeigt. Wenn sie gleichzeitig einen Raum eröffnet, in dem man Homosexualität mitdiskutieren kann.
In Gauguin will ich noch mal ganz kurz sagen. Yeah. Natürlich, seine Bilder sind einfach so gut, die schweben wirklich drüber. Mhm. Da ist es völlig egal, die Kolonialismusdebatte, die fegt der einfach weg, wenn man so ein Bild sieht. Die sind so grandios, da ist es dann plötzlich nicht mehr wichtig. Das meine ich damit, dass der Kunstbegriff eigentlich drüber steht.
Ein kleiner Diskurs in Sachen Kunstbegriff von Kai Teichert und seinem Kurator Wolfgang Theiss. Und Kai Teicherts Ausstellung House of Joy spricht tatsächlich auch für sich. Davon könnt ihr euch natürlich auch selbst überzeugen. Bis Ende November ist House of Joy noch im Schulenmuseum Berlin zu sehen. Ein paar Bilder im Kopf versuche ich euch ja heute Abend in eine Stunde Liebe schon mitzugeben. Ich habe mir für euch exklusiv eine kleine Privatführung durch House of Joy geben lassen, aber selbstredend auch durch die Dauerausstellung im Schwulenmuseum. Da geht es um schwul-lesbische Geschichte bei uns in Deutschland. Die wurde lange Zeit ja maßgeblich bestimmt vom Paragraphen 175. Wie? Darum geht's gleich hier.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
Wir machen heute Abend in Kunst. Nein, ihr seid nicht bei Deutschlandfunk Kultur gelandet. Ihr hört immer noch Deutschlandfunk Nova und Eine Stunde Liebe. Die Kunst, die ich mir für euch angeguckt habe, hat natürlich mit Liebe und Sex zu tun. Ich habe eine Exklusivführung durch das Schulenmuseum Berlin genossen, zusammen mit dem Berliner Künstler Kai Teichert. Dessen Ausstellung House of Joy zeigt homosexuellen Sex in allen Formen und Farben. Ganz wunderschön verpackt in Collagen. Da wären zum einen rosafarbene Impressionen aus Marokko und zum anderen klassisch anmutende Stillleben. Obstteller zum Beispiel mit Penispflaumen und Hodenhähnchen. Sehr sexy und sehr amüsant. Aber das Schwule Museum wäre nicht das Schwule Museum, wenn es nicht auch klassisch schwule Kunst gäbe und Artefakte, die uns Besuchern zeigen, wie queeres Leben in Deutschland in den letzten Jahrzehnten abgelaufen ist. Um mir das für euch anzugucken, bin ich mit Wolfgang Theis, Kurator und Mitbegründer des Schwulen Museums, durch die Dauerausstellung gegangen.
Wenn man reinkommt, läuft man natürlich gleich auf den Paragraphen 175 zu, den es nicht mehr gibt. Und oben hängt Helmut Kohl. Und unten liegt Willy Brandt und Helmut Schmidt. Und der Paragraph 175 wurde bei Reichsgründung eingeführt durch die Preußen. Und die gesamte Schwulenbewegung wehrt sich eigentlich im Laufe der Geschichte gegen diesen Paragraphen, der in Deutschland nur Männer betraf. Also nur männliche Homosexualität war strafbar. Nach dem Krieg wurde der Paragraph in der DDR kaum noch angewandt. Er wurde 68 gestrichen und 69 hat die Bundesrepublik dann nachgezogen, hat erwachsene Homosexualität ab 21 Jahren straffrei gemacht. Und mit der Wiedervereinigung gab es zwei Gesetzgebungen. Hinterm Brandenburger Tor war nicht mehr vorhanden, vor dem Brandenburger Tor schon. Und deswegen musste Helmut Kohl dann den Akt vollziehen und er ist der Befreier der Schwulen. Das ist natürlich ironisch gemeint.
Ich wollte sagen, da hat er sich bestimmt doll gefreut.
Es ist eine künstlerische Arbeit von Kurt Stark, der die Geschichte des Paragraphen zusammenfasst. Und links gibt es homosexuelle Emanzipationsbewegung in West-Berlin und rechts die lesbische. Das erzählt der Raum hier vorne. Und dann sind wir hier bei den 10er, 20er Jahren in von Rosa von Braunheim.
Super schönes Bild.
Sie kennen seinen Film, der alles ausgelöst hat. Nicht der Homosexuelle ist pervers, sondern die Situation, in der er lebt. Das war die Initialzündung für die neuere Schwulenbewegung. Und die fußt natürlich auf der Schwulenbewegung der Weimarer Zeit, der Kaiserzeit. Magnus Hirschfeld steht da natürlich, der die erste Schwulenbewegung hier in Berlin gegründet hat, das Wissenschaftlich-Humanitäre Komitee. Und hier wird so ein bisschen was zur Geschichte erzählt. Lenin hängt darüber, um darauf hinzuweisen, dass natürlich nicht alle auf der Welt befreit sind, sondern dass es noch schwere Einbrüche gibt, was schwule, lesbische, queere Rechte betrifft. Russland hat ja so eine bewegte Geschichte. Nach der Revolution wurden die zaristischen Gesetzgebungen abgeschafft und 1929 hat dann Stalin das alles wieder eingeführt. Nach der Zerschlagung der Sowjetunion wurde es wieder reformiert. Heute wissen wir ja, dass Homosexualität in Russland nicht verboten ist, aber zumindest schwer zu leben ist. Also das, was wir hier machen, wenn wir Schulklassen durchführen, wäre in Russland unmöglich. Ja, hier gegenüber ist einmal schwule Kunst, Paare, entweder war der Maler schwul oder die Auftraggeber waren homosexuell. Und das sind aus dem Jahr 1925, so im Stil der neuen Sachlichkeit, so ein Ehepaar gemalt. ganz im Stile auch eines Ehepaarbildes, wo natürlich der Herr des Hauses an Betrachter vorbei in die Weide guckt und seine bessere Hälfte, die dann hier noch so ein kleines Brüstchen hat, wie bei Dix, natürlich verschämt den Blick innerlich senkt. Also es ist eigentlich eine Übertragung des heterosexuellen Ehebildes auf ein homosexuelles Freundespaar, was damals zusammenlebte. Homosexuelle haben sich öfter porträtieren lassen, während das bei Lesben eher nicht der Fall war. Das meiste, was hier hängt über Lesben, sind heterosexuelle Fantasien. Denn Lesben dienen heterosexuellen Männern als erotisches Stimuli. Es gibt dann auch ein paar Beispiele von Frauen, die Frauen fotografieren, also Sherman Krull, Fotografin der 20er Jahre, die ein Aktfotomappe gemacht hat in einem Körperkulturverlag. In den 20er Jahren existierten so ganz viele Mappenkunstwerke, wo auch FKK propagiert wurde oder auch das neue Körperideal propagiert wurde. Und dann natürlich die Skandalnudel der 10er Jahre, Anita Berber, die eigentlich berühmt für ihre Nackttänze war und die bisexuell war.
Schwul-lesbische und Transgender-Geschichte in Form von Kunst erleben, das könnt ihr im Schwulenmuseum Berlin. Kurator und Mitbegründer des Museums Wolfgang Theiß hat Deutschlandfunk Nova eine Stunde Liebe eine kleine Privatführung gegeben. Um die traurigen Kapitel von queerem Leben in Deutschland im Dritten Reich und teilweise auch in den 50er Jahren kommen wir natürlich nicht drum rum. Die sind da auch dokumentiert und zu denen kommen wir gleich.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
Ist das Kunst oder kann das weg? Hat sich offensichtlich eine Putzfrau in einem Dortmunder Museum gefragt und sich für kann weg entschieden und eine schmutzige Gummiwanne geputzt. Die hat leider zu einer Installation des Künstlers Martin Kippenberger gehört. Damit waren 800.000 Euro weg mit einem Wisch. Ist das Kunst oder kann das weg? Kann man sich auch bei einigen Objekten in Anführungsstrichen aus der schwulen Kunst fragen. Wolfgang Theiß, Kurator und Mitbegründer des Schwulenmuseums Berlin, hält vieles für kitschig, aber er sammelt erstmal alles im Riesenarchiv im Keller. Denn es geht ja vor allem darum, was sagt es aus über Einzelschicksale und über die Geschichte der LGBTI-Gemeinde in Deutschland. Und die war eine Zeit lang sehr, sehr dunkel. Wolfgang Theiß und ich unterwegs im Schwulenmuseum Berlin.
Hier stehen wir im Faschismusraum. An der Wand sind ein kleiner Ausschnitt der ermordeten Schwulen im KZ Sachsenhausen, die hier von mir handgemalt auf die Wand gebracht wurden, gegenübergestellt homosexuelle lesbische Schauspieler, die trotzdem Karriere gemacht haben im Dritten Reich. Also beides war möglich, beides gab es. Aber das KZ ist natürlich die extremste Form der Unterdrückung. Und wenn man als Schwuler im KZ landete, war die Verweildauer im KZ auch immer sehr, sehr kurz. Die meisten haben es 3-4 Monate durchgehalten, dann waren sie tot. Das Problem ist, Schwule wurden durch den Paragraphen 175 verfolgt, Lesben nicht. Man hat sie nicht benannt. Und deswegen ist die Auffindung von Frauen, die als Lesben im KZ waren, natürlich sehr, sehr schwierig. Und Lesben blieben in der Regel unverfolgt, aber sie wurden natürlich auch in der Psychiatrie eingewiesen. Sie wurden wegen Asozialität weggesperrt. Und es ist nur sehr schwer nachzuweisen, weil in den Akten taucht das natürlich nicht auf, dass der Begriff lesbisch. Da besteht noch ein enormer Forschungsbedarf.
Okay. Wir wandern immer noch durch die Ausstellungsräume. Wir haben natürlich die Geschichte der Schwul- und Lesbenbewegung in Deutschland aufgeteilt. Die 50er Jahre sind eine Zeit für Schwule und Lesben in Deutschland, wo es bergauf gegangen ist, kann man sagen. Schwules und lesbisches Leben hat stattgefunden in Deutschland. Natürlich immer noch nicht frei, aber freier. Was ist hier zu sehen in diesem Raum?
Also hier geht es natürlich um die 50er Jahre, die nach dem Faschismus eigentlich so ein bisschen eine Befreiungsphase waren, aber nichtsdestotrotz gab es weiterhin den Paragraphen 175 und bis zu dessen Aufhebung 1969 wurden genauso viele Leute verurteilt wie während des Dritten Reiches. Mhm. Also die Zahlen bleiben gleich und die Zerstörung bürgerlicher Existenzen bleiben gleich. Aber trotzdem gab es in den 50er Jahren natürlich schwules Leben und auch lesbisches Leben. Und das wird hier in dem Raum ein bisschen dokumentiert.
Oha, da sind wir im Keller, im Archiv. In eben, kann man das Allerheiligstes nennen, schon so ein bisschen, weil hier alles aufbewahrt wird. Was haben Sie denn hier alles, du meine Güte?
Ach, was haben wir denn alles? Gucken wir doch mal drauf. Das sind DDR, kirchlicher Arbeitskreis Homosexualität, Demokratischer Jugendverband, Nachlass Klimmer. Klimmer war in der DDR ein Sexualwissenschaftler. Das lesbisch-schwule Pressearchiv. Und
ich sehe da hinten Nachlass ein Kostüm zum Beispiel.
Hans-Peter Hauschild. Das ist ein Schwulenaktivist der 70er Jahre, der eigentlich alles gesammelt hat und dessen Sammlung wir mal übernommen haben. Also wir sammeln eigentlich alles, was irgendwie Auskunft über schwul, lesbische, queere und so weiter Geschichte gibt. Am Anfang waren wir ein Museum für männliche Homosexualität. Seit ungefähr 15 Jahren haben wir uns erweitert und die Sammlung spiegelt aber diese Geschichte wider. Es ist natürlich 90% männliche Homosexualität. Mhm. Und das andere, eine Sammlung aufzubauen, dauert ziemlich lange. Vieles von dem, was hier liegt, wurde uns geschenkt. Ankaufsetat haben wir nicht, also wir müssen immer danach gucken, was kriegt man, was kriegen wir geschenkt.
Haben Sie noch einen Überblick, wie viele verschiedene Gegenstände Sie hier haben und vor allen Dingen, was Sie alles haben? Zeitschriften haben Sie ja schon genannt, jetzt sehe ich hier gerade ein Kostüm.
Zeitschriften, Flugblätter, Kostüme, Plakate, Kunst, Bücher, Schallplatten, so Kleinzeug, also alles in Rosa. Mhm. Ist auch ein
Bio-Repair-Zahncreme?
Ja, ist wegen der Farbe, wegen Rosa. Das ist ja wahrscheinlich ein Projekt, was irgendwann mal stattfindet über die Farbe Rosa, die ja im 19. Jahrhundert eigentlich die Farbe für Männer war und inzwischen halt die kleine Prinzessin ist.
Genau.
Ja. Und dann gibt es natürlich so Auftrittskleider von Tunden. Wir haben jetzt gerade im Sommer einen großen Nachlass von Madame Eve gekriegt. Die hat hier in Berlin mit einem weiteren Menschen den Tundenball aus den 20er Jahren in den 70er Jahren wieder neu gegründet. Die fanden damals in der Hasenheide statt und waren riesengroße Bälle mit medialem Echo. All diese Auftrittskleider, zum Teil sehr, sehr aufwendig, Strass, Perlen, Boas, Federn. Da haben wir jetzt so 30 große Roben bekommen und die werden natürlich nächstes Jahr ausgestellt.
Jetzt stellen Sie ja quasi damit auch so ein bisschen das Leben von Madame Eve, zumindest ihr künstlerisches Dasein da. Machen Sie auch Ausstellungen, wo Sie tatsächlich auch persönliche Schicksale darstellen?
Ja, ja. Homosexuelle oder lesbische, queere Geschichte anhand von einzelnen Personen, wenn man das belegen kann, ist es natürlich sehr schön, das personalisiert darzustellen.
Wissen Sie noch, welches Ihre erfolgreichste, also rein kommerziell gesehen, Ihre erfolgreichste Ausstellung war?
Wir hatten vor ein, zwei Jahren hatten wir eine Ausstellung über Pornografie, über schwul, lesbische, queere, bisexuelle, trans Biografie, immer alles zu gleichen Teilen, die sehr, sehr erfolgreich war. Also die erfolgreichste Ausstellung hier in diesem Haus war.
Also ich kann mich noch an eine Ausstellung erinnern zu 750 Jahre Berlin. Ah, 750 genau.
Berliner.
Also die war zumindest in den Medien, die war sehr präsent, fand ich.
Ja, das war unsere zweite Ausstellung als schwules Museum. Die haben wir damals gemacht, weil es sich natürlich anbot zur 750-Jahr-Feier. Da haben wir alles zusammengetragen. Da hatten wir noch nicht so ein Riesenarchiv, mussten wir viel ausleihen. Aber die war vom Medienecho schon stark, weil wir ja kurz vorher die Eldorado-Ausstellung im Berlin-Museum hatten. Das ist ja die Gründungsausstellung des Schwulenmuseums. Und die hatte eine weltweite Resonanz und hat uns bestärkt, dass wir ein schwules Museum brauchen.
Eine Stunde Liebe hat sich heute Abend ins Bild setzen lassen, im wahrsten Sinn des Wortes. Ich hatte eine exklusive Privatführung durch das Schwule Museum Berlin. Ich habe mir für euch Kai Teicherts wunderbare aktuelle Ausstellung House of Joy angeguckt und die Dauerausstellung, die künstlerisch darüber Auskunft geben, wie Homosexuelle, Bisexuelle, Transgender und Transsexuelle in Deutschland in den letzten Jahrzehnten gelebt haben. Kai Teichert und Wolfgang Theiß, Mitbegründer des Schwulenmuseums, haben mir geholfen, eure Augen zu sein. Auf deutschlandfunknova.de gibt es aber auch noch Bilder aus House of Joy für den eigenen Eindruck. Bis Ende November ist House of Joy noch im Schwulenmuseum Berlin zu sehen. Vielleicht mal ein schönes Alternativaufwärmprogramm für eine Freitagabend-Partynacht. Mein Name Judith Ebert, tut nichts, was ich nicht auch tun würde. Tschüss.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
Jeden Freitag um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.